HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Natürlich ist mein Wunsch eine 100%ige Aufklärung, aber ich weiß, das wird niemals geschehen.
Ich war einmal da und ich habe die Beate Zschäpe einmal gesehen und es ist wirklich sehr schwer. Also ich kann es nicht ertragen.
Es ist eine Mammutaufgabe und erforderlich ist, dass der Sachverhalt so weit wie möglich aufgeklärt wird. Und das ist die Aufgabe des Rechtsstaats.
Also ich bewerte es mit gemischten Gefühlen. Viele Beweismaterialien findet man nicht oder sagt man, dass das vernichtet ist.
Die haben alle nur beschränkte Aussagegenehmigungen. Das finde ich aus einer demokratietheoretischen Sicht katastrophal.
Erst zu sagen, wir sehen das alles nicht, dann aus irgendeinem Grund einen Antrag zu stellen, von dem man sowieso weiß, dass er abgelehnt wird, also das ist alles für mich nicht mehr nachvollziehbar.
Wie das in Zukunft hier weitergehen wird, muss man tatsächlich von Woche zu Woche sehen. Da vermag ich keine vernünftige Prognose abzugeben.
Das Gericht wird es nicht alles aufarbeiten. Aber wir müssen außerhalb des Gerichtes eine Öffentlichkeit schaffen, dass das eben passiert.
Wir haben hier hunderte von Zeugen gehört, sehr viele Polizeibeamtinnen und Beamte, sehr viele Leute aus dem Sicherheitsapparat. Es hat sich bislang noch niemand umgedreht zu den Witwen, Waisen, Halbwaisen, die dort sitzen und gesagt, es tut mir leid.
Aufklären, aufarbeiten, die Wahrheit, vielleicht eine Entschuldigung, Reue. Das waren die Erwartungen an den NSU-Prozess. Was bis jetzt zu sehen war, 3,5 Jahre weitgehendes Schweigen der Angeklagten, eine schwierige Beweisaufnahme und die Dokumentation unzähliger Ermittlungspannen. Heute also der 333. Verhandlungstag, der erste im Jahre 2017. Dem Jahr, in dem dieser Prozess möglicherweise und hoffentlich abgeschlossen werden wird. Hunderte von Zeugen sind dann gehört worden, zahllose juristische Scharmützel zwischen Verteidigung und Richtern haben Zeit gekostet. Und wenn es dann ein Urteil gibt, werden trotzdem Opfer, Angehörige und die breite Öffentlichkeit damit leben müssen, dass vieles über den sogenannten NSU, den nationalsozialistischen Untergrund, wie sich die Terrorgruppe um Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe nannte, unklar bleiben wird. Die Wahrheit über die Mordserie im Dunkeln bleibt. Grenzen der Aufklärung, rechte Gewalt und die Justiz haben wir deswegen getitelt. Wir wollen uns das Geschehen im Gerichtssaal und die Prozessbeteiligten an diesem Tag genauer anschauen, aber, und das gerät nur allzu oft in Vergessenheit, auch die Opfer und die Angehörigen nicht vergessen. Was erwarten Sie noch von diesem Prozess? Selbst wenn es in den nächsten Monaten zu Verurteilungen und langjährigen Haftstrafen kommen sollte, es ist nur die Spitze der rechten Gewalt, die durch diesen Prozess ans Licht kommt. Im Jahrbuch Rechter Gewalt dokumentiert die Rechtsextremismus-Expertin Andrea Röpke, wie rechte Gewalt zu einer Art Alltagsterror geworden ist, der nur allzu oft im Schatten aktueller Ereignisse nicht gesehen wird. Wie auch so vieles beim NSU. Was heute ans Licht kam im Oberlandesgericht in München. Thies Maaßen fasst den Verhandlungstag zusammen.
Wenn ich den Eindruck fehlenden Leidens oder fehlender Bedrücktheit vermittelt habe, so ist dieser Eindruck damit zu erklären, dass ich mich auf anwaltlichen Rat so verhalten habe. Eine betont kontrollierte Ausstrahlung wurde so für mich ein Rückzugsort einer vermeintlichen Sicherheit. Mit diesen Worten hat Beate Zschäpe heute ihr bisheriges, weitgehend emotionsloses Verhalten im NSU-Prozess gerechtfertigt. Ihr Verteidiger Matthias Grasel verlas, völlig überraschend, eine mehrseitige persönliche Erklärung der Hauptangeklagten. Darin betont Zschäpe, sie habe sich nur deshalb so verhalten, um nicht psychisch zusammenzubrechen. Außerdem hätten ihre ursprünglichen Verteidiger, von denen sie sich inzwischen distanziert hat, sie angewiesen zu schweigen und möglichst wenig Regungen zu zeigen. Sie sei jedoch von vielen Zeugenaussagen, insbesondere von Angehörigen der NSU-Opfer, erschüttert gewesen. Nebenklageanwalt Sebastian Schamer, der Angehörige des Dortmunder NSU-Opfers Mehmet Kubaschik vertritt, zeigte sich von Zschäpes Aussagen jedoch wenig beeindruckt.
Also es fiel mir schwer, bei dieser Erklärung im Raum zu bleiben, weil sie gesagt hat, sie würde ja ehrlich bedauern, was passiert ist, aber trotzdem keine Fragen beantworten. Und das sollen wir jetzt bitte auch nicht übel nehmen. Das halte ich tatsächlich für ziemlich daneben. Ich halte das für taktisch und es wird wahrscheinlich nicht verhindern, dass sie verurteilt wird.
Tatsächlich erfolgte Zschäpes Erklärung in einer Situation, da die Angeklagte juristisch immer mehr mit dem Rücken zur Wand steht. Nach Auffassung vieler Beobachter haben sich die Vorwürfe der Anklageschrift weitgehend bestätigt. Zschäpe droht damit eine hohe Haftstrafe und anschließend die sogenannte Sicherungsverwahrung. Dazu hätte heute eigentlich der Sachverständige Professor Henning Sass im NSU-Prozess aussagen sollen. Von seinem forensisch-psychiatrischen Gutachten zu Zschäpe hängt es maßgeblich ab, ob die Angeklagte damit rechnen kann, irgendwann wieder in Freiheit zu kommen oder ob sie bis ans Lebensende in Sicherungsverwahrung bleibt. Ihre Verteidigung versucht deshalb schon länger, die Fachkompetenz des Sachverständigen in Zweifel zu ziehen. Zschäpe hat sich geweigert, mit ihm überhaupt zu sprechen. Was den Wert des Gutachtens für das Oberlandesgericht jedoch nicht schmälere, wie Gerichtssprecherin Andrea Tietz betont.
Es ist nicht selten, dass Angeklagte sich von einem psychiatrischen Sachverständigen nicht untersuchen lassen, mit dem nicht sprechen und dass dann der Sachverständige aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung und aus der Aktenlage eben seine Erkenntnisse gewinnen muss. Aber allein der Umstand, dass ein Angeklagter nicht mit dem Sachverständigen spricht, macht natürlich das Gutachten nicht von vornherein wertlos.
Immerhin gelang es Zschäpes Verteidigung heute zum wiederholten Male die Aussage des Sachverständigen zu verhindern, mittels diverser Anträge. So wollen sie unter anderem erreichen, dass dessen Vortrag aufgenommen wird. Allerdings sind Tonbandmitschnitte in deutschen Gerichten die absolute Ausnahme und es ist wenig wahrscheinlich, dass das Münchner Oberlandesgericht eine solche machen wird. Die Vernehmung des psychiatrischen Gutachters wurde dennoch erneut vertagt. Das werde jedoch grundsätzlich gar nichts ändern, glaubt Nebenklageanwalt Bernd Behnke, ebenso wenig wie die heutige Erklärung Beate Zschäpes.
Diese Aussage ist eine reine Schutzbehauptung. Dieser letzte Versuch von ihr, den Eindruck im Prozess für sie zu verbessern, der wird gründlich schiefgehen.
Auch Opferanwalt Sebastian Schamer glaubt, dass sich Beate Zschäpe mit ihrer heutigen Erklärung keinen Gefallen getan hat. Ganz im Gegenteil.
Frau Zschäpe hat gesagt, sie hat 13 Jahre im Untergrund die Fassade aufrechterhalten. Sie hat jemand anders gespielt. Sie war manipulativ. Sie hat sich verstellt. Und genau dieses Verhalten setzt sie jetzt in diesem Prozess fort. Und dann darf man sich ja auch fragen, ja, was stimmt denn jetzt? Was steckt denn dahinter? Und was glaubt man ihr denn davon? Und das ist eigentlich die Quintessenz, die ich aus dieser Erklärung heute ziehe, dass sie eine der wichtigen Figuren in dem Kerntrio war, die nach außen hin den Schein aufrechterhalten hat, um damit erst die Taten zu ermöglichen.
Thies Maaßen über den 333. Verhandlungstag am Oberlandesgericht München gegen 5 Angeklagte, darunter Beate Zschäpe, die beschuldigt werden an Taten der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund NSU beteiligt bzw. Mitglied dieser terroristischen Vereinigung gewesen zu sein. Von Beginn an für die ARD beim Prozess dabei ist Tim Aßmann. Herr Aßmann, wie sehr ist denn der NSU-Prozess für Sie noch mit der Erwartung verknüpft, weitreichende Erkenntnisse und Wahrheiten über die Taten und die Strukturen des NSU zu erfahren?
Damit ist der Prozess aus meiner Sicht, Frau Fuhrmann, aktuell überhaupt nicht mehr verknüpft. Man muss jetzt nach 333 Verhandlungstagen sicherlich konstatieren, dass in München ein Urteil fallen wird, wann auch immer das sein mag, und Fragen offen bleiben werden, geblieben sein werden. Die werden jetzt auch nicht mehr geklärt werden können. Das war sicherlich auch nicht immer zu erwarten, aber wenn Sie mich vor mehr als 3,5 Jahren, damals 2013 im Mai, gefragt hätten, ob tatsächlich noch so viel offen bleiben würde, dann hätte ich da doch eine deutlich höhere Erwartungshaltung gehabt. Dieser Prozess konnte den Erwartungen nie voll umfangreich gerecht werden, denn die waren zu groß. Natürlich war schon aufgrund der angeklagten Straftaten klar, dass es nicht um alles würde gehen können, zum Beispiel nicht ums Behördenversagen oder um alle anderen möglichen NSU-Unterstützer. Das Gericht musste sich hier natürlich auf das beschränken, was angeklagt war. Aber dass dann doch am Ende so viel im Dunkeln geblieben sein wird, wenn hier in München der letzte Verhandlungstag vorbei ist, das hätte ich nicht gedacht. Stichwort zum Beispiel das Netzwerk des NSU, da ist vieles nicht wirklich umfangreich beleuchtet worden, konnte nicht beleuchtet werden, aber man merkt eben auch immer wieder, wie viel die Ermittler rund um die Terrorzelle nicht wissen. Was wir wissen ist, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sehr, sehr viel unterwegs waren, sehr große Abwesenheiten hatten. Und diese Abwesenheiten sind nicht umfangreich durch die begangenen Straftaten erklärt. Was da also alles noch gemacht wurde, weiß man nicht. Und das ist natürlich sehr unbefriedigend, unter anderem auch für die Opferangehörigen, die sich ja bis heute fragen, warum ausgerechnet unsere Angehörigen, unsere Söhne, Väter, Brüder, warum wurden die ermordet? Wie kam man auf diese Menschen als Opfer? Das ist eine der Fragen, die weiter im Raum steht. Und ich befürchte, die wird ungeklärt bleiben.
Und daran ändert dann auch eine überraschende Erklärung von Frau Zschäpe heute nichts oder auch ein psychiatrisches Gutachten, was zwar heute nicht verlesen wurde, aber dann vielleicht in den nächsten Verhandlungstagen verlesen wird?
Nein, das ändert daran nichts, zumal man ja auch bei den Erklärungen von Beate Zschäpe, es gab ja nun ab Dezember 2015 insgesamt 3, 2 in schriftlicher und eine kurze in mündlicher Form, diese Erklärungen muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen, sage ich jetzt mal etwas salopp, denn wir wissen nicht, inwiefern Beate Zschäpe, wenn sie sich äußert, dann eben die Wahrheit bringt. Man kann das alles nicht so annehmen, wie es die Hauptangeklagte hier erklärt. Alleine schon deshalb nicht aus meiner Sicht, weil eben das alles sehr, sehr spät kommt und immer zu Zeitpunkten, in denen Zschäpe juristisch gefordert ist, reagieren muss. So ist es ja auch heute nun wieder gewesen. Und zu einem solchen Zeitpunkt kommt dann also, vielleicht fast als Akt der juristischen Verzweiflung, kommt dann also eine solche Erklärung, in der Zschäpe sagt, ihr habt mich hier 3,5 Jahre im Prozess völlig falsch verstanden. Mich hat das alles sehr berührt. Ich wirkte zwar kalt wie ein Fisch, aber das war ich nur deswegen, weil meine Verteidiger mir dazu geraten haben. Das wird, denke ich, für viele Prozessbeteiligte hier nicht besonders glaubhaft sein.
Es gibt, wie Sie ja deutlich sagen, viele brisante Fragen, die nicht abschließend geklärt sind. Auf der Suche nach der Wahrheit kann man sich natürlich auch diesen einen Punkt nochmal herausgreifen, der nicht nur aus hessischer Sicht sehr relevant ist. Die Frage um Andreas Temme, den früheren Beamten des Verfassungsschutzes, der am 6. April 2006 in Kassel bei der Ermordung des 21-jährigen Internetcafé-Betreibers Halit Yozgat dabei war, aber nichts mitbekommen haben will. Wie klar ist Ihnen nach 3,5 Jahren Prozess seine Rolle in dem Geschehen?
Nun, ich denke, da muss man wirklich als Prozessbeobachter hier unbefriedigt zurückbleiben. Andreas Temme war mehrfach hier im Prozess als Zeuge geladen. Er konnte nicht schlüssig erklären, warum er damals im Internetcafé in Kassel von dem Mord nichts mitbekommen haben will. Temmes Version ist ja, er hat den sterbenden Halit Yozgat hinter der Theke in diesem Internetcafé nicht gesehen. Nun muss man dazu wissen, Andreas Temme ist knapp 2 Meter groß. Er stand also an dem Tresen, hat das Geld für die Internetnutzung, er war ja vorher Kunde in diesem Internetcafé, auf den Tresen gelegt und will aber, während er das Geld darauf legte, in eine völlig andere Richtung geblickt haben. Jetzt können wir uns das mal selber vorstellen, wie lebensfremd sowas ist. Und dass man also nicht hinguckt und hinter der Theke lag also der sterbende Halit Yozgat. Ich nehme an, das ist nicht glaubhaft aus meiner Sicht. Hat Temme das nicht schlüssig erklären können. Das Gericht hat es aber letztlich genauso gesehen, hat gesagt, ja, die Angaben von Andreas Temme hier als Zeuge sind glaubhaft. Nach meinem Eindruck war das eher eine formaljuristische Maßnahme. Man glaubt nicht, dass Temme mit der Tat etwas zu tun hat und da sollen keine Reißzweifel bleiben, die dann hier revisionsrelevant sein könnten in diesem Verfahren. Deswegen sagt man also, okay, dann nehmen wir alles so an, wie er es gesagt hat. Das finde ich etwas unbefriedigend. Das sehen sicherlich auch die Angehörigen des Mordopfers so. Denn hier hat das Gericht meiner Meinung nach wider besseren Wissens dem Zeugen Temme einen Persilschein ausgestellt.
Herr Aßmann, kurze Einschätzung zum Schluss. Bis September sind die Verhandlungstermine noch angesetzt. Wird der Prozess noch so lange dauern?
Nein, das glaube ich nicht. Die Beweisaufnahme ist nun dann doch fast am Ende. Diese Gutachteraussage, die jetzt bald kommen wird, stellt klassisch das Ende der Beweisaufnahme oder ein nahendes Ende da in einem solchen Verfahren. Das Gericht ist hier durch. Die Messe ist inhaltlich gelesen. Für die Angeklagten bedeutet das im überwiegenden Fall Verurteilung wahrscheinlich im Sinne der Anklage. Allerdings, wenn die Beweisaufnahme geschlossen sein wird, wird das hier noch ein paar Monate dauern. Es gibt ja sehr, sehr viele Prozessbeteiligte. Die Plädoyers werden viel Zeit, ich denke, mehrere Monate in Anspruch nehmen. Also ein Urteil innerhalb der nächsten Monate, ich denke ganz sicher vor der Sommerpause 2017.
Tim Aßmann, Prozessbeobachter in München, vielen Dank. Grenzen der Aufklärung, rechte Gewalt und die Justiz, der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt stoßen wir Sie auf die Tür des Sitzungssaales A101 im Strafjustizzentrum München in der Nymphenburger Straße 16. Das, was in dem Gerichtssaal passiert, kann nur von einer begrenzten Zahl an Menschen live beobachtet werden. Aber die Protokolle des NSU-Prozesses sind öffentlich, die Dialoge nachvollziehbar. Auch im Jahr 4 des NSU-Prozesses, es war geprägt von den Aussagen der Angeklagten, auch der Hauptangeklagten Beate Zschäpe. Sie hatte lange geschwiegen. Am Prozesstag 313 ergriff sie das Wort. Die Süddeutsche Zeitung dokumentiert das Verfahren mit Originaläußerungen der Prozessteilnehmer und hat sie von Schauspielern nachsprechen lassen. Sandra Hüller gibt die Äußerungen von Beate Zschäpe wieder, verlesen von ihrem Anwalt Hermann Borchert. Ulrich Mattes verliest die Äußerungen von Richter Manfred Götzl.
Wir hatten angesprochen, dass heute gegebenenfalls Angaben erfolgen sollen.
Ich werde die Stellungnahme der Mandantin verlesen.
dann zum Zusammenleben mit Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Was waren Gemeinsamkeiten? Was waren übereinstimmende Themen? Gab es Konfliktfelder, gegebenenfalls welche? Welche Gesprächsthemen gab es? Kam es in diesem Bereich im Laufe der Zeit zu Veränderungen?
Antwort: Bis zum 26. Januar 1998 waren mit Uwe Mundlos Gemeinsamkeiten Freunde treffen und Musik hören. Es gab keine Konfliktfelder. Bei Uwe Böhnhardt kam als Gemeinsamkeit noch Kartenspielen dazu. Als wir André Kapke, Holger G. und Ralf Wohlleben kennenlernten, kamen politische Themen dazu. Wir sind auf Demonstrationen gefahren und verteilten Flugblätter. Als Konfliktfeld kann ich nur den Umstand bezeichnen, dass ich mich an Uwe Böhnhardt geklammert habe, was zur vorübergehenden Trennung führte. Unsere Gesprächsthemen waren wie die von verliebten Pärchen. Wir haben uns auch über Demonstrationen unterhalten. In Jena war nur rechte Politik das Thema, deswegen haben wir uns nur darüber unterhalten. Gespräche über Tagespolitik waren nicht an der Tagesordnung, nur beim Irakkrieg. Gespräche über unsere Zukunft wurden verdrängt oder vermieden. Über die Raubüberfälle wurde nicht geredet. Wenn Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos sagten, dass man sich wegen Geld umschauen müsse, war mir klar, was bevorstand. Konfliktfelder mit den beiden waren die Mordtaten und die Internetnutzung sowie die in der Wohnung herumliegenden Schusswaffen.
So ging es zu im Oberlandesgericht in München am 29. September letzten Jahres beim NSU-Prozess. Annette Ramelsberger beobachtet für die Süddeutsche Zeitung den NSU-Prozess. Guten Tag.
Guten Tag.
Schauen wir uns einige Prozessbeteiligte noch mal genauer an. Sie schreiben ja in der Süddeutschen, das NSU-Verfahren ist der wichtigste, aber auch zäheste Prozess Deutschlands. Liegt es auch am Vorsitzenden Richter Manfred Götzl, dass er nun schon über 3,5 Jahre dauert?
Es liegt nicht nur an ihm, aber schon auch. Der Mann ist einfach ein Sicherheitsfanatiker. Er will, und das ist vollkommen klar, eines verhindern, nämlich dass dieser Prozess in der Revision scheitert, dass er nochmal aufgerollt werden muss, dass er möglicherweise auch in seinem Urteil aufgehoben wird. Das ist das Schlimmste gegen die Ehre eines Juristen, und Herr Götzl ist ein Mann von altfränkischer Ehre.
Ist das eine Frage der Gründlichkeit oder auch der Eitelkeit?
Ach, das spielt hier Hand in Hand. Ich muss sagen, ich erlebe Herrn Götzl als Patriarchen, als jemanden, der wirklich da oben sitzt auf seiner Richterbank und wirklich den Ton angibt. Also in anderen Prozessen ist es so, dass auch mal andere Richter Fragen stellen, dass auch mal ein Berichterstatter, einer der wichtigen Richter, dann auch sagt, also könnten wir das vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen. In diesem Prozess ist es nicht so. Es fragt nur einer. Manfred Götzl. Alle anderen Richter schweigen, hören zu, lesen die Akten und dürfen hin und wieder mal ein Schriftstück verlesen.
Das ist also sein Stil. Fragen tut er Zeugen, und das waren viele in diesem Prozess, weit über 500. Darunter, das liegt in der Natur dieser Gerichtsangelegenheit, natürlich viele Angehörige der deutschen Neonazi-Szene. Waren deren Aussagen ergiebig?
Nein. Mit einem ganz klaren Nein muss man das beantworten. Und der Richter hat es eigenartig gleichmütig hingenommen. Andere Richter fangen dann an zu poltern, fangen an zu sagen, also jetzt lügen Sie mal nicht. Es ist doch ganz offensichtlich, dass Sie lügen. Wir haben hier Möglichkeiten, Sie zur Vernunft zu bringen. Es gibt ja auch Arrestzellen. Man kann die Leute auch kurzfristig in Haft nehmen. Alles das hat dieser Richter nicht getan. Er setzt auf etwas ganz anderes, auf die Macht der Zermürbung. Wenn man sich vorstellt, dass so ein Neonazi in der Früh kommt und sagt, er kann sich ja nichts erinnern, ist lang her. Und am Abend sitzt er immer noch da und wird immer noch gefragt. Und er hat über Stunden nur gesagt, nö, nicht, dass ich wüsste, nö, keine Ahnung. Und der Richter lässt das durchgehen. Und fragt aber dann in der vierten und fünften Stunde noch einmal von hinten durch die Brust ins Auge und kriegt dann Mini-Schnipsel an Erkenntnis. Gerade so viel, wie er braucht, um sein großes Puzzleteil zu füllen. So arbeitet Richter Götzl, aber es ist nicht nur für ihn zermürbend, sondern auch für alle Prozessbeteiligten Das waren sehr schwere Monate.
Mhm. Aber wenn er damit die Zeugen zermürben will, umgekehrt hat man ja schon ein bisschen den Eindruck, nach dem, was man liest, dass auch diese Zeugen und auch die Angeklagten gerne das Gericht auch vorführen wollen und natürlich nicht preisgeben, was genau wo passiert ist, welche Beweggründe sie haben, ihre Mit- oder ihre Hintermänner vielleicht auch eben decken. Funktioniert denn das, nutzen das auch Zeugen als eine Propagandafläche?
Sie versuchen es immer wieder und manchmal kommen sie auch durch. Es gibt rechtsradikale Zeugen, die dort unten sitzen und wirklich so von sich geben, dass es doch das Normalste von der Welt sei, dass man die multikulturelle Gesellschaft als schlimme Sünde, als schreckliches Tun abkanzelt. Sie reden da von Dingen, die jeder normal denkende Mensch für wirklich unsäglich halten würde. Sie produzieren sich da, einer ist sogar aufgestanden und hat dann die Anwälte von Opfern gefragt, wie ist Ihr Name, geben Sie mir erst Ihren Namen. Da gibt es auch wirklich Leute, die sich sehr produzieren, auch auf den Rängen, auch heute wieder sitzen immer wieder Rechtsradikale, die sozusagen nicht Beifall klatschend, aber doch Beifall murmelnd und freundlich nickend zu den Angeklagten hinuntergucken. Es ist hier schon eine Versammlung von Leuten, die sich nicht so fühlen, als wenn sie von diesem Prozess in die Enge getrieben würden.
Sondern die vielleicht gerne die Öffentlichkeit nutzen wollen. In der Öffentlichkeit wiederum liegt ja der Fokus meistens in diesem Prozess, Frau Ramelsberger, auf Beate Zschäpe. Ihr Auftreten, ihr Umgang mit den Anwälten, ihre Reaktion auf den Tod der Großmutter, bei der sie aufgewachsen ist, dreht sich zu Recht alles um sie. Was ist mit den anderen vier Angeklagten?
Schön, dass Sie mich fragen. Es ist wirklich so, alle gucken immer nur auf Frau Zschäpe, jedes Räuspern von ihr wird betrachtet, jede neue Frisur, jeder neue Pullover. Aber es sitzen da ja noch vier andere Männer auf der Anklagebank und die sind durchaus interessant. Die sind ja absolut unterschiedlich. Da gibt es einen, der hat die Tatwaffe überbracht, mit der 9 Menschen ermordet worden sind. Es ist aber auch derjenige, der abgeschworen hat, der sich sozusagen als Kronzeuge geriert und sagt, alles, was er weiß. Der hat aber genauso viel zu erwarten an Strafe wie einer, der fest in den Reihen der Rechten steht, nämlich Ralf Wohlleben, der diese Waffe möglicherweise bezahlt hat, das wird ihm zumindest vorgeworfen, und der aber sozusagen wirklich in der Neonazi-Szene weiterhin verwurzelt ist. Seine Freunde kommen immer wieder und fordern Freiheit für Wolle. Das ist sein Spitzname. Und der dritte ist einer, der so ganz unterm Radar segelt. Einer, der dem Trio auch eine Waffe besorgt hat. Er hatte nur das Glück, dass mit dieser Waffe, zumindest weiß man es nicht, niemand erschossen wurde. Und es gibt doch einen, der sie wirklich bis zum Schluss begleitet hat, der auch Frau Zschäpe geholfen hat, nach dem Brand in der Frühlingsstraße in Zwickau zu fliehen. Das ist jemand, der noch nie den Mund aufgemacht hat, der gar nichts sagt, der nur durch sein Dasein spricht. Und dieses Dasein ist recht dominant. Seine Tätowierungen wachsen ihm allmählich aus dem Hals heraus und auf die Arme. Er trägt gerne auch T-Shirts mit der Aufschrift Brüder schweigen. Und er ist die Inkarnation eines Neonazis-Skinheads, der voll in der Szene verankert ist.
Also da haben wir wirklich nochmal Fälle, da müsste man eigentlich eine ganze Sendung noch drüber machen, rechts und links von Beate Zschäpe, wo man wirklich nochmal hinschauen muss. Ganz herzlichen Dank, Annette Ramelsberger. Sie beobachtet für die Süddeutsche Zeitung den NSU-Prozess. Und jetzt wenden wir uns einem bestimmten Mordopfer und den Angehörigen noch einmal genauer zu. Am 6. April 2006 wird Halit Yozgat 21 Jahre in seinem Internetcafé in Kassel durch 2 gezielte Pistolenschüsse in den Kopf getötet. Das Besondere an diesem Fall, ein Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen, Andreas Temme, ist zur Tatzeit vor Ort und der Vater dieses Mordopfers tritt anders als andere Betroffene mit seinem Entsetzen, seiner Trauer und seinen Forderungen an die Öffentlichkeit, wie Michael Pschipilla berichtet.
Fast 11 Jahre ist es jetzt her, dass Halit Yozgat in Kassel erschossen wurde. Aber für seine Familie ist das keine lange Zeit. Der Schmerz sitze tief, klagt sein Vater. Die Bilder, wie er seinen sterbenden Sohn kurz nach den tödlichen Schüssen im Internetcafé gefunden hat, habe er immer noch vor Augen, erzählt Ismail Yozgat.
Schmerzen, mir Schmerzen. Mein Sohn ist meine Herz, mein Sohn ist alles.
Hallet Josgard wurde nur 21 Jahre alt. Zum Jahrestag des Mordes am 6. April treffen sich sein Vater, seine Mutter und die Schwestern regelmäßig in der Nähe des Tatorts, um dort zu erinnern, zu trauern und zu beten. Auch Freunde, Nachbarn und Vertreter der Stadt sind dann dabei. Es ist zu einem Ritual geworden.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Der Ort dieser öffentlichen Trauer ist der Hallettplatz. Er wurde von der Stadt Kassel so benannt. Nicht direkt nach dem Mord 2006, sondern erst nachdem 2011 nach Jahren der Ungewissheit herausgekommen war, wer hinter diesem Verbrechen steckte. Dass es die Rechtsterroristen des NSU waren und dass sie Hallett offenbar nur deshalb getötet hatten, weil er aus der Türkei stammte. Dass die Täterschaft aufgedeckt wurde, hat die Situation der Hinterbliebenen verändert. Vorher war die Familie mit ihrer Trauer allein. Seitdem steht sie im Rampenlicht und erfährt viel Anteilnahme.
Die Eltern, die werden ihr ganzes Leben nicht mehr froh.
Es bleibt unglaublich in diesem Land, dass sowas möglich ist, dass Leute mit anderen kulturellem Hintergrund ermordet werden. Und mir fehlen eigentlich die Worte jetzt im Moment.
Seit Ismail Josgard weiß, wer seinen Sohn umgebracht hat, fordert er immer wieder eine lückenlose Aufklärung der Umstände. Bei Gedenkfeiern und Empfängen in Berlin oder auch während des NSU-Prozesses in München. Dort hat auch Hallets Mutter das Wort ergriffen. Direkt an die Angeklagte Beate gewandt, sagte Aysche Josgard im Gerichtssaal.
Ich bitte Sie, dass Sie all diese Vorfälle aufklären. Weil Sie eine Frau sind, denke ich, dass sich Frauen gegenseitig verstehen. Denken Sie bitte immer an mich, wenn Sie sich ins Bett legen. Denken Sie daran, dass ich nicht schlafen kann.
Beate Zschäpe hat darauf nicht reagiert. Auch weil es zu viele offene Fragen gibt, lässt der sinnlose Tod ihres Sohnes die Eltern nicht los. Immer wieder fordern sie auch, dass die Straße in Kassel, an der der Mord passierte, in Hallettstraße umbenannt wird. Obwohl es dort inzwischen den Hallettplatz gibt und auch eine Straßenbahnhaltestelle dieses Namens und einen Gedenkstein. Aber das genüge nicht, sagt der Vater des Kasseler NSU-Opfers immer wieder, auch während der jüngsten Gedenkfeier.
Schaffen wir gemeinsam ein nachhaltiges Instrument mit der Umbenennung der holländischen Straße in Hallettstraße. Mit Ihren Beiträgen teilen Sie auch den Schmerz, den wir fortwährend fühlen und tragen dazu bei, dass dieser hoffentlich irgendwann auch weniger werden wird.
Ismail Josgard will die Straßenumbenennung nicht nur als Erinnerung an seinen Sohn. Er will sie auch verstanden wissen als eine möglichst eindringliche Mahnung gegen rechtsextreme Gewalt. Manche in Kassel sagen, Ismail Josgard habe sich mit seiner Forderung nach einer Hallettstraße verrannt. Andere bewundern die Beharrlichkeit, mit der ansonsten still und zurückgezogen lebende Mann an dieser Idee festhält. Ismail Josgard bezeichnet sie inzwischen als seine Lebensaufgabe.
Wie wird man mit dem Tod des eigenen Kindes fertig? Das ist etwas, was nicht zu leisten ist. Und wenn es ein gewaltsamer Tod war, ist alles verständlich, was zur Verarbeitung dieses Ereignisses versucht wird. Hier von Michael Pschibilla am Fall Josgard geschildert. Welche Rolle spielt dann in so einem Verarbeitungsprozess noch das Gerichtsverfahren? Edith Lunnebach, Rechtsanwältin in Köln, vertritt im NSU-Prozess die Opfer eines der Kölner Sprengstoffanschläge. Guten Tag, Frau Lunnebach.
Guten Tag.
Sie vertreten eine Familie, in dessen Lebensmittelladen 2001 ein Sprengsatz explodierte. Die 19-jährige Tochter wurde dabei schwer verletzt. Die Familie leidet bis heute unter den Folgen. Wie hat sich das Leben für Ihre Mandanten verändert?
Nach dem Anschlag in gravierender Weise. Die junge Frau, die ich vertrete, war ja kurz vor dem Abitur und dann zunächst einmal so schwer verletzt, dass sie das Abitur nicht mit den anderen Schülerinnen mitmachen konnte. Sie hat das nachgeholt später, aber es hat sicherlich 2-3 Jahre gedauert, bis die unmittelbaren physischen Folgen so weit wiederhergestellt waren, dass man an ein normales Leben denken konnte. Zudem kommt hinzu, dass ja dieser Laden von den Eltern betrieben war und die den Laden dann aufgeben haben müssen. Ja, das hat wirtschaftliche Gründe, aber auch natürlich verständliche persönliche Gründe.
Sie wollten auch Ihre Tochter unterstützen. Auch das hat sicher Zeit gekostet und war auf jeden Fall sicher schmerzhaft. Hoffen denn Ihre Mandanten jetzt im Zusammenhang mit dem Prozess auf so etwas wie eine Entschuldigung oder ein Zeichen der Reue?
Ja, das Aufliegen des NSU war ja zunächst mal ein zusätzlicher Einschnitt. 11 Jahre nachdem dieser Sprengsatz explodierte, zu erfahren, welcher Hintergrund dahinter steckte, war natürlich natürlich zunächst einmal eine zusätzliche Verletzung. Anfangs gab es dann, als sich herauskristallisierte, dass doch ein Prozess laufen wird, dass man also Täter vor Gericht stellen wird, schon die Hoffnung, ja, was wäre denn, wenn Frau Zschäpe jetzt die Wahrheit sagen würde? Das hat sich dann im Laufe des Prozesses, denke ich mal, auf null reduziert. Meine Mandanten haben den Eindruck, dass Frau Zschäpe nicht bereit ist, über Hintergründe zu sprechen. Sie glauben ihr nicht, was ihre Erklärungen angeht. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass die Mandanten sicher sind, dass es eben nicht die beiden Uwes waren, die diesen Geschenkkorb mit dem Sprengsatz abgestellt haben, sodass sie davon ausgehen, es gibt weitere Täter. Und das hat sich letztendlich durch den Prozess ja doch auch aufgeklärt.
Und das heißt, weitere Täter, die nicht unter den Angeklagten sind?
Weitere Täter, die nicht bekannt sind. Frau Zschäpe nicht bereit ist, diese Angaben zu machen. Das war ja jetzt der Bogen. Also Sie glauben der Frau Zschäpe deswegen natürlich nicht, weil Sie sagen, gibt im Grunde genommen nur das zu, was ohnehin ganz klar ist. Und wir gehen davon aus, es gibt weitere Täter im Kölner Bereich, mindestens denjenigen, die den Sprengstoff dorthin gebracht hat, aber wahrscheinlich auch zum Ausspähen noch weitere Täter. Und das ist für die Familie doch ja furchterregend.
Furchterregend, deswegen, damit sicher mit ein Grund, warum man dann auch den Laden aufgegeben hat. Also das sind ja wirklich weitreichende Folgen auch des Anschlags. Wenn jetzt Beate Zschäpe schweigt und auch andere, also zum Teil gibt es ja Geständige, aber auch andere schweigen und man eben da nicht weiterkommt mit der Wahrheit, produziert sowas auch Wut?
Sicher zwischendurch auch, aber die Familie ist eher politisch realistisch eingestellt. Die sehen natürlich, wie ein solcher Prozess läuft. Die sehen auch, dass Frau Zschäpe eben auch das Recht hat, sich zu verteidigen, wie sie es will. Aber sie haben eben keine Hoffnung mehr auf eine tatsächliche Aufklärung. Es ist ja bei Opfern manchmal so, wenn ein Prozess eben zur Verurteilung des Täters führt, dass das sozusagen so einen Reinigungseffekt hat. Und diesen Effekt wird der Prozess mit Sicherheit für die Familie, die ich vertrete, nicht haben.
Das heißt, eine Antwort auf die Frage, warum sind wir zur Zielscheibe geworden, einfach ein Stück Wahrheit zumindest zu bekommen, das erwarten die Prozessbeobachter nicht und das erwarten auch diese Opfer nicht.
Nee, das können sie nicht mehr erwarten. Und ich denke, das ist eben auch der Grund, weswegen sich meine Mandanten auch so ein bisschen innerlich zurückgezogen haben von den Entwicklungen im Prozess. Ich berichte ihnen natürlich regelmäßig, aber sie haben sich von Anfang an entschieden, da auch nicht physisch hinzugehen, weil sie sagen, also wir können gar nicht damit leben, dass eine irgendwann mal vorhandene Hoffnung immer wieder enttäuscht wird.
Sie haben eben beschrieben, Frau Lunebach, dass es noch eine Verunsicherung gibt, dadurch, dass Täter, die möglicherweise verantwortlich dann eben waren für diesen Sprengsatz, noch möglicherweise frei rumlaufen oder sogar relativ wahrscheinlich noch frei rumlaufen oder Leute, die im Hintergrund eine Rolle gespielt haben. Das heißt, die Ermittlungen, die nach diesem Attentat passiert sind, haben der Familie offensichtlich nicht das Gefühl der Sicherheit wiedergeben können.
Nein, für uns wird ja ganz stark kritisiert, dass damals im Jahr 2001 dieser Sprengstoffanschlag nicht ernst genommen wurde. Man muss es wirklich so ausdrücken. Es ist so, dass die Ermittlungen lediglich von dem Dezernat, was für Sprengstoffexplosionen zuständig ist, geführt wurden. Es gab zwar einen Hinweis auf den Staatsschutz, aber dem ist nicht weiter gefolgt worden. Und vor allen Dingen ist der politische Hintergrund nicht aufgearbeitet worden, indem eben keine Informationen des Verfassungsschutzes eingezogen worden sind, was die Regel ist. Es gibt Richtlinien dafür, also ein politischer Anschlag, Verfassungsschutz wird gefragt, wisst ihr etwas? Und wenn der Verfassungsschutz gefragt worden wäre, gehen wir inzwischen ja davon aus, da wir ja wissen, dass jede Menge V-Leute in dem Bereich des Rechtsextremismus tätig waren, dass Hinweisen dort nachgegangen worden wäre. Und es wäre ja damals, ist ja einer der wenigen Anschläge, wo also ein Phantombild gezeichnet werden konnte, wo man also Hinweise auf eine Täterschaft hätte aufklären können, vor allem das ist ja nicht geschehen und man weiß ja inzwischen, dass also als der NSU dann auflog, dass es einen V-Mann im Bereich Köln des Rechtsextremismus gab, der eine große Ähnlichkeit mit dem Phantombild hat. Dass man das dann 10 Jahre später oder 11 Jahre später nicht mehr hinkriegt mit einer Identifizierung, ist die eine Sache, aber was wäre gewesen 2001? Und das fragt sich die Familie noch natürlich.
Da ist viel versäumt worden. Hängt denn für diese Familie jetzt noch irgendwas daran, wann und wie dieser Prozess endet?
Ja, das ist schon von Interesse. Also wir werden uns jetzt demnächst zusammensetzen. Wenn der Prozess erwartbar zu Ende geht, wollen die schon mit mir darüber sprechen, was im Plädoyer aus Sicht der Familie nochmal gesagt wird. Die möchten schon auch ihre Ansicht dort nochmal zum Ausdruck bringen. Dafür ist das Plädoyer der geeignete Raum. Ob sie selber nochmal daran teilnehmen werden, das glaube ich eher nicht.
Was bleibt für die Opfer auch nach dem Prozess, ist ein verändertes Leben seit dem Anschlag. Edith Lunebach, Rechtsanwältin in Köln, sie vertritt im NSU-Prozess die Opfer eines der Kölner Sprengstoffanschläge. Vielen Dank. Grenzen der Aufklärung, rechte Gewalt und die Justiz der Tag in HR2 Kultur. Und noch einmal begeben wir uns nah dran an den NSU-Prozess, wenn auch nicht ganz mitten rein. Die Übertragung aus dem Gerichtssaal ist in Deutschland in der Regel nicht erlaubt. Also hier noch einmal nachgesprochen, das SZ-Protokoll des 313. Verhandlungs Tages im September 2016. Der Tag der Erklärung von Beate Zschäpe, die sie von ihrem Anwalt Hermann Borchert verlesen lässt. Hier nachgesprochen von Sandra Hüller, die Äußerungen des Richters Manfred Götzl liest Ulrich Mattes.
Gab es in Ihrem Leben wichtige Bezugs- und Kontaktpersonen? Wer waren diese gegebenenfalls? Beschreiben Sie gegebenenfalls das Verhältnis zu diesen Personen näher.
Antwort: Meine Großmutter, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt waren die wichtigsten Bezugspersonen. André Kapke und Ralf Wohlleben waren zwei gute Freunde. Meine Oma liebe ich immer noch, sie war immer für mich da, sie hat mich nie angelogen. Das Verhältnis zu Ralf Wohlleben war eng freundschaftlich. Susanne E. war ab 2006 für mich eine gute Freundin. Ich verbrachte Zeit mit ihr und ihren Kindern.
Frage: Sind Ihnen Kriterien für die Auswahl der Opfer der Tötungsdelikte von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt bekannt, gegebenenfalls welche?
Antwort: Konkrete Kriterien für die Auswahl sind mir nicht bekannt. Wie in der Stellungnahme vom 9. Dezember 2015 erläutert, muss ich davon ausgehen, dass die Aussagen von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die wirklichen Gründe verschleiern sollten. Ich hatte mir Gedanken gemacht, dass ihre Taten einen ausländerfeindlichen Hintergrund hatten. Ich habe ihnen Vorhaltungen dazu gemacht, aber ehrliche Antworten habe ich nicht erhalten.
Frage: Was meinen Sie mit der Formulierung in Ihrer Einlassung vom 9.12.2015, dass Sie nun auch in einen Mord verwickelt wären?
Antwort: Ich meine damit zweierlei. Ich hatte Kenntnis von dem Mord durch die Schilderungen der zwei und ich lebte in engsten räumlichen Verhältnissen mit ihnen, sodass man allein deswegen auf meine Mittäterschaft schließen konnte. So wie mich auch die Anklageschrift als Mittäterin sieht und die einseitige Medienberichterstattung, die mich als Mörderin abstempelte, wovor selbst Vertreter der Nebenklage nicht zurückschreckten.
Der NSU-Prozesstag 313, wir hören später noch einmal rein. Jetzt haben wir viel gehört über den NSU-Prozess, in dem es vorrangig um 10 Morde und weitere Sprengstoffanschläge geht. Es geht aber auch um die Frage, wie die politische Einstellung der Angeklagten und die Vernetzung des NSU mit anderen rechtsradikalen Gruppierungen aussieht. Eine Spur führt bei Beate Zschäpe in die rechte Szene nach Chemnitz. Ausgerechnet dort ereignete sich in den letzten Monaten eine Anschlagsserie, die mutmaßlich rechten Gruppierungen zuzuschreiben ist. In Sachsen ist die Zahl der Angriffe auf Abgeordnetenbüros im vergangenen Jahr besonders stark gestiegen. Häufig trifft es Linke und die AfD. Aber auch die Grünen, die CDU und die SPD berichten von angegriffenen Parteibüros im Freistaat. In Chemnitz ist die Lage nun eskaliert. Nach über 20 Angriffen auf ihr Abgeordnetenbüro hat sich eine junge engagierte Abgeordnete der Partei Die Linke mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt. Sie warnt in Chemnitz vor einer rechtsgerichteten Gruppierung, die sich Rechtes Plenum nennt. Alexandra Gerlach war für uns vor Ort.
Es ist ein strahlenschöner Wintertag auf dem Sonnenberg und das frühere Bürgerbüro von Susanne Schaper in einem Eckhaus auf der Chemnitzer Zietenstraße präsentiert sich leer und lichtdurchflutet. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass mehrere der großen Schaufensterscheiben beschädigt sind. An der Fassade kleben dunkle Farbflecke mit langen Spritzern.
Der letzte Angriff ist hier um die Ecke, da sehen Sie den Scheiben. Einwurf, da ist die Scheibe nicht ganz durchgegangen und es war so ein 1,80 Meter großes im Durchschnitt Hakenkreuz quasi über meine Beschriftung hier gemalt.
Susanne Schaper ist gelernte Krankenschwester. Seit 2009 macht sie für ihre Partei, Die Linke, als Fraktionschefin im Stadtrat Politik. Seit der letzten Landtagswahl 2014 hat sie zudem einen Sitz im Landesparlament. Auch durch ihr Zutun wird die drittgrößte sächsische Metropole seit einigen Jahren rot-rot-grün regiert. Leidenschaftlich tritt die 38-jährige zierliche Blondine ein für Frieden und gegen rechtsextremistische Umtriebe. Das ist in der Stadt bekannt und findet nicht nur Beifall.
In den 17 Monaten hatte ich mehr als 20 Anschläge auf meinem Büro, wovon ich aber nicht alles angezeigt habe. Das reichte von toten Tieren über Hundefäkalien bis Scheiben einschlagen, verfassungsfeindliche Symbole an die Scheiben geschmiert, also Hakenkreuze. Mein Konterfeil wurde ersetzt durch die Überschrift Zecken. Dann wurden mit Christbaumkugeln, die gefüllt waren mit einer Lackfarbe, wie Sie hier sehen, die ganze Fassade und das Büro beschmissen. Also es war einfach ein unerträglicher Zustand. Hinzu kamen natürlich noch E-Mails und Pöbeleien.
Für sie sei die Grenze zum Rechtsterrorismus längst überschritten, sagt Schaper, und lässt erkennen, dass sie sich nicht ausreichend geschützt fühlt. Genützt haben ihre Anzeigen bei der Polizei wenig, die Verfahren wurden eingestellt. Bekennerbriefe gab es nicht, wohl aber Jubelbekundungen im Netz auf den einschlägigen Seiten der rechtsgerichteten Szene in den sozialen Netzwerken, als diese noch geöffnet waren. Seit linksgerichtete autonome Aktivisten auf der Webseite Indymedia kürzlich Privatadressen sowie umfangreiche Informationen über einzelne Mitglieder des im Kiez ansässigen sogenannten rechten Plenums veröffentlicht haben, sind viele dieser Profile gelöscht. Geblieben sind unzählige verbotene Schriftzüge an Häuserwänden im Kiez, so auch am ehemaligen Bürgerbüro von Susanne Schaper.
Hier sehen Sie einen Schriftzug, der mittlerweile durchgestrichen ist, aber noch nicht weg. NS und ein Herz, das soll also heißen I love Nationalsozialismus. Und das ist das, wo hier der ganze Sonnenberg wurde mit solchen Schriftzügen überzogen. Unter anderem auch NS-Zone. Also sollte die national befreite Zone darstellen. Das heißt, diese Gruppe, die sich hier sozusagen etabliert hat, versucht hier, ihr wie ein räudiger Hund ihr Revier zu markieren.
Auch in der Chemnitzer Stadtverwaltung richten sich sorgenvolle Blicke auf den Sonnenberg. Der parteilose Ordnungsbürgermeister Miko Runkel weiß um die Brisanz der aktuellen Entwicklung. Erst Anfang November gab es einen Sprengstoffanschlag auf ein alternatives Kulturzentrum mit Szenelokal im Kiez, das zum Tatzeitpunkt ein Stück über die NSU-Morde im Programm hatte.
Wir wissen, dass der Sonnenberg, der ohnehin schon immer etwas problembehaftet war, schon Schwierigkeiten hat mit der rechten Szene. Wir haben das Thema auf dem Schirm und versuchen, was dagegen zu tun. Das Thema gibt es unterschwellig schon längere Zeit und ist natürlich im Laufe dieses Jahres schon etwas eskaliert.
Der Sonnenberg, eines der größten noch erhaltenen Gründerzeitviertel Europas, ist heute ein sozial schwaches Viertel mit relativ hohem Ausländeranteil und hohem Leerstand. Das ergebe größere Freiräume und weniger soziale Kontrolle, konstatierte kürzlich der Chemnitzer Politikwissenschaftler und Extremismusexperte Tom Thieme in einem Zeitungsinterview. Das machten sich bestimmte Gruppen zunutze und versuchten, ein rechtsorientiertes Milieu im Viertel zu schaffen. Und die Bürger im Kiez? Was sagen Sie zu dem offensichtlichen Bestreben der rechtsgerichteten Neonazis, durch Einschüchterung die soziale Kontrolle über den Sonnenberg zu erhalten?
Ich finde es nicht in Ordnung, aber ich kümmere mich da auch gar nicht so drum. Ich fahre früh morgens hier weg und komme dann irgendwann mal wieder.
Aber empört Sie das?
Ja, ne, sicher. Das empört mich schon. Ich meine, Linke hin, Linke her. Ne, aber das sind alles Menschen.
Egal, ob das ein Politiker ist, der da wohnt, oder ein Arzt oder ein Müllwagenfahrer. Ich finde, das hat keiner verdient.
Susanne Schaper will nicht weichen. Doch ganz so unbeschwert wie früher ist sie nicht mehr.
Ja, es arbeitet schon an einem und man muss sich im Prinzip immer wieder aufs Neue sagen, dass man Haltung zeigen muss.
Über 3,5 Jahre läuft jetzt also der NSU-Prozess und während alle Öffentlichkeit sich darauf zu konzentrieren scheint, passieren über 20 Attacken in 1,5 Jahren auf das Büro einer Abgeordneten der Linken, hinter denen nicht ohne Grund eine rechte Gruppierung zu vermuten ist. Andrea Röpke, Rechtsextremismus-Expertin, heute erscheint ihr Jahrbuch Rechte Gewalt. Guten Tag.
Ja, hallo.
Folgt die Anschlagsserie in Chemnitz nach Ihrer Einschätzung der Logik rechter Gewalttäter?
Das Muster würde auf jeden Fall passen. Also es ist auf jeden Fall eines der Strategien der radikalen Neonazi-Szene, tatsächlich Dominanz auszuüben, sogenannte national besetzte Zonen zu gründen. Chemnitz hat natürlich Symbolcharakter da auch im Hinblick auf den nationalsozialistischen Untergrund, der von dort auch das Morden begann, und dass da eben Parteibüros angegriffen werden und politische Gegner eingeschüchtert werden und vertrieben werden sollen, das passt auf jeden Fall ins Kalkül und zu den Strategien dieser Szene.
Rechte Gewalt ist aber an sich natürlich nichts Neues. Es gab das Oktoberfest-Attentat, es gab Anfang der 90er Jahre eine Welle rechtsmotivierter Gewalt. Wie präsent ist denn diese Gewalt jetzt in den letzten Jahren gerade gewesen?
Sie ist präsenter, als uns lieb ist. Also sie ist wirklich tagtäglich da und ist aber leider etwas in den Schatten der aktuellen Ereignisse des islamistischen Terror geraten. Es ist wichtig, das wahrzunehmen und nicht zu verharmlosen und auch nachhaltige Präventionskonzepte und Lösungen zu finden, um eben dieser rassistischen Gewalt und dieser enthemmten Gesellschaft, dieser Verrohung auch Einhalt zu gebieten.
Das heißt aber, Sie sagen, sie ist präsenter als uns lieb ist, ist klar, aber sie ist auch präsenter als in Jahren davor. Woran machen Sie das fest?
Ja, das machen nicht nur wir fest, also Journalisten oder auch Zivilgesellschaft, gesellschaftliche Stellen oder Opferberatungsstellen, sondern tatsächlich auch die Sicherheitsbehörden sprechen ja davon, dass zum Beispiel in Sachsen eben die Gewalt um 90% gestiegen ist, aber ansonsten sich bundesweit auch verdoppelt hat, also rechte rassistische Gewalt. Und man muss ja immer noch davon ausgehen, dass eine hohe Dunkelziffer da ist. Wir haben eine Zunahme an Waffen bei Neonazis. Wir haben erschreckend viele 500 Sprengsätze, die 2015 bei Neonazis gefunden wurden. Das sind alles Indizien dafür und die vielen, vielen Brandstiftungen in Deutschland. Also das sind alles Anzeichen, Indizien, das Ganze sehr, sehr ernst zu nehmen.
Jetzt haben Sie solche Gewalttaten für Ihr Jahrbuch rechter Gewalt zusammengetragen. Wie definieren Sie denn Gewalt von rechts?
Wir versuchen, den Verantwortungsbereich größer zu stecken. Wir versuchen tatsächlich nicht nur auf die Neonazi-Szene als Täter einzugehen, sondern auch darauf hinzuweisen, dass rechte Gewalt mittlerweile ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Wir haben in Schleswig-Holstein einen Finanzbeamten, einen Familienvater, der hingeht und eine zukünftige Flüchtlingsunterkunft ansteckt, damit wirklich Menschen auch in Gefahr bringt und diese Hemmschwelle überschreitet, wirklich von Hass, von Ablehnung in zu tatsächlicher Brandstiftelei. Das ist eine sehr heterogene, breite Szene und diese Bereitschaft, tatsächlich dann auch Taten walten zu lassen, die breitet sich immer mehr aus. Und das ist, glaube ich, auch das Spektrum, worauf wir hinweisen wollen. Das heißt, dieser Begriff wird von uns auch sehr breit aufgefasst.
Also rassistisch, menschenverachtend, das sind so die Punkte, glaube ich, die Sie herausgreifen. Es gibt ja aber offensichtlich auch unterschiedliche Kriterien der Beurteilung. Während das Bundeskriminalamt 75 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 benennt, machen das NGOs mit Zahlen, die doppelt so hoch liegen. Wie kann man denn das einordnen?
Die Opferberatungsstellen und die NGOs, die Zivilgesellschaftlichen, beschäftigen sich ja ausschließlich mit diesen homophoben, rassistisch bedingten Gewalttaten von rechts, aber auch gegen engagierte Menschen, Helfer, die trifft es besonders in den letzten 2-3 Jahren. Sie schauen genau hin, auch in den Regionen. Das ist das Wichtige. Bei den Polizeibehörden ist es leider häufig so, dass dann häufig ausgeblendet wird, wenn ein Täter sagt, ich habe gar nichts davon gewusst, dass dort Flüchtlinge einquartiert würden oder habe gar keinen politischen Hintergrund, dann wird das allzu oft geglaubt. Das heißt, wir haben von Seiten der Sicherheitsbehörden oft eine große Lücke. Wir haben da Taten, die tatsächlich untergehen und deshalb ist es uns ganz wichtig, auf die Ehrenamtlichen, auf die Präventionsstellen hinzuweisen, die ganz besonders sich um diesen Tatort, diesen Gewaltbereich von rechts dann auch kümmern.
Die haben Sie auch befragt, Frau Röpke, für Ihr Jahrbuch Recht der Gewalt. Sie haben aber auch dahinter geblickt, hinter diese Taten. Sie haben geschrieben, Sie wollen den Taten ein Gesicht geben. Sie haben diese Taten genauer beschrieben, die Sie dann eben vorgefunden haben in diesen anderen Statistiken. Und Sie haben geschaut, aus welcher Struktur der Gewalt und aus welcher Struktur der politischen Überzeugung kommt diese Tat jeweils. Sie sprechen in Ihrem Buch von Mischszenen, die sich da gebildet haben, auch eine Veränderung im Vergleich zu früheren Jahrzehnten. Beschreiben Sie das mal etwas näher.
Also diese Mischszenen hat es schon immer gegeben. Das ist, man kann zu diesen Mischszenen zum Beispiel Neonazis, das Rockermilieu, das Kampfsportmilieu, Hooligans zählen. Viele verstehen sich von denen gar nicht als Neonazis, sondern eher als Patrioten, die dann aber gemeinsam losschlagen, die dann ein sehr starkes Männlichkeitsbild haben, die sehr stark auch gewaltbereit sind. Also ich habe zusammen mit anderen Journalisten, mit Fachleuten aus den Bundesländern mich ausgetauscht und wir haben dann versucht, Hintergrundberichte zu machen und tatsächlich aufzuzeigen, dass oft diese Gewalttaten tatsächlich in bestimmten Orten passieren, wo diese Mischszenen auch sehr stark ausgeprägt sind und wo die Gewaltbereitschaft von diesen Mischszenen auch also tatsächlich auf die Straße getragen wird, aber auch in den Internetforen, in den sozialen Netzwerken forciert wird. Also dieses bewusste Stiften eines sozialen Unfriedens und dann bis hin zur Gewalt, Eskalation der Gewalt, da stecken eben ganz, ganz viele Mechanismen dahinter und tatsächlich die nicht irgendwo herkommen, sondern tatsächlich strategisch auch verbunden sind.
Jetzt sind wir ja in unserer Sendung heute von dem NSU-Prozess vom 333. Verhandlungstag, dem 1. im Jahre 2017, ausgegangen. Viel Öffentlichkeit blickt auf diesen Prozess und sagt, ja, da ist jetzt rechte Gewalt endlich vor Gericht. Wird jetzt ermittelt und es wird verurteilt, wahrscheinlich irgendwann in diesem Jahr, so wie es zumindest jetzt aussieht. Wie würden Sie das denn insgesamt auf die rechte Gewalt bezogen sehen? Hat sich die Sensibilität der Ermittler seit der Enttarnung des NSU verändert?
Leider viel zu wenig. Also ich würde auch gar nicht mehr sagen, dass das öffentliche Interesse, was den NSU-Prozess angeht, noch so groß ist. Es ist alles in den Schatten auch geraten. Wir nehmen alltäglich wahr, dass islamistischer Terror uns in Deutschland bedroht. Wir haben fast ein Szenario, auch bedingt durch die sozialen Netzwerke, dass wir fast hier gar nicht mehr alltäglich friedlich leben würden. Und bei diesen ganzen Mechanismen geraten tatsächlich auch dieser wichtige Prozess, diese Aufarbeitung etwas ins Hintertreffen. Und wir haben ja seitdem auch eine Eskalation der Gewalt, die gerade von seit 2015 bis 2016 auch weitergeführt wurde. Und leider ist es so, dass wir immer noch den Umgang der Sicherheitsbehörden mit diesen Straftaten haben. Also dass tatsächlich immer noch zu wenig passiert, dass zu wenig hingeschaut wird, dass auch die rassistische Motivation oft ausgeblendet wird. Also wir bräuchten auch in den Reihen der Sicherheitsbehörden sicherlich eine viel breitere Aufklärung.
Der rechte Terror, auch mit neuen Strukturen, muss im Fokus bleiben, warnt Andrea Röpke, Rechtsextremismus-Expertin. Heute erscheint ihr Jahrbuch Rechte Gewalt 2017 im Knauer Verlag. Und noch einmal stoßen wir die Tür des Gerichtssaals am Tag 313 des NSU-Prozesses auf. Jetzt ergreift Beate Zschäpe selbst das Wort, protokolliert und produziert von der Süddeutschen Zeitung. Die Schauspielerin Sandra Hüller liest die Äußerungen Zschäpes.
Frau Zschäpe ergreift zum ersten Mal im Prozess das Wort.
Es ist mir ein Anliegen, Folgendes mitzuteilen. In der damaligen Zeit, zu der ich Uwe Böhnhardt und dessen Freundeskreis kennengelernt hatte, identifizierte ich mich durchaus mit Teilen des nationalistischen Gedankenguts, welches in dieser Gruppe propagiert wurde. Während der anschließenden Zeit unseres Untertauchens wurden diese Themen, wie beispielsweise die Angst vor Überfremdung, jedoch zunehmend unwichtiger für mich. Heute hege ich keine Sympathie mehr für nationalistisches Gedankengut. Ich bin der Auffassung, dass Gewalt niemals ein Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele sein sollte. Heute beurteile ich Menschen nicht nach ihrer Herkunft oder politischen Einstellung, sondern nach ihrem Benehmen. Ich verurteile das, was Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos ihren Opfern und deren Familien angetan haben, sowie mein eigenes Fehlverhalten, wie ich es in meinen bisherigen Stellungnahmen zum Ausdruck gebracht habe.
Ich möchte noch einmal ausdrücklich fragen, ob sich an der Einstellung von Frau Zschäpe, keine Fragen der Nebenkläger zuzulassen, etwas geändert hat.
An dieser Einstellung hat sich nichts verändert.
Der Prozesstag 313, der 29. September 2016 im Gerichtssaal, in der Dokumentation der SZ und nachgesprochen von Sandra Hüller und Ulrich Mattes. Und das war der Tag für heute, am 333. Verhandlungstag im NSU-Prozess im Oberlandesgericht München. Klar geworden ist, es gibt kaum noch Hoffnung auf die ganze Wahrheit über die rechtsextreme terroristische Vereinigung, die sich der nationalsozialistische Untergrund NSU nannte, deren Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot sind und deren Mitglied Beate Zschäpe weitgehend schweigt. Was noch kommen wird, sind die Plädoyers der Prozessbeteiligten und ein Urteil. Das wird, selbst wenn es kein Freispruch ist, nichts ändern an dem Leid der Opfer und deren Angehörigen, das durch die Zähigkeit dieses Prozesses noch vergrößert wurde. Diese Sendung können Sie wie immer nachhören unter hr2kultur.de. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.